Guten Morgen zusammen. Heute Morgen ist mir so sehr auf dem Herzen, euch zu ermutigen. Ermutigen, dazu mit Gott in Kontakt zu kommen, ihm zu begegnen, ihn zu erleben. Und gerade so in den zurückliegenden Wochen und Monaten haben wir ja gespürt, wie das ist, wenn wir auf einmal auf persönliche Beziehung, persönliche Begegnung verzichten müssen. Und haben das, glaube ich, mehr als je zuvor zu schätzen gelernt, wenn man sich persönlich treffen kann, persönlich begegnen kann, miteinander reden, zuhören kann. Das ist einfach was ganz Tolles. Das gilt aber nicht nur zwischen uns Menschen, sondern das ist auch was ganz Tolles, Gott zu begegnen, ihn zu erleben, mit ihm zu reden, von ihm eine Antwort zu bekommen. Der große Unterschied zu den anderen Weltreligionen ist, dass wir einen Gott haben, der lebt und der Beziehung möchte. Da geht es nicht darum, irgendein Schema zu befolgen, irgendetwas zu erfüllen, irgendetwas zu erdienen, sondern es geht darum, Beziehung zu leben zu ihm. Wir können uns bei unserem Gott nichts verdienen, weder den Himmel noch irgendeine Belohnung, irgendeinen Segen. Gott möchte einfach mit uns zusammen sein. Er möchte ein wesentlicher Bestandteil von unserem Leben sein, den wir kennen und über den wir nicht nur Dinge wissen. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil von Beziehung ist eben, dass man sich begegnet. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit euch verschiedene Geschichten aus der Bibel anschauen, in denen Gott Menschen begegnet. In ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, es gibt so viele tolle Geschichten, wie Gott Menschen begegnet. Und wenn ich da nur ansatzweise ein paar mit euch hier anschau heute Morgen, dann ist es wie wenn wir hier mit dem TGV durchrauschen. Dann seht ihr draußen nur nichts. Ihr könnt kein Dorf, nichts erkennen. Es wird nur so ein Dahinrasen. Und das ist eigentlich zu schade. Ich habe beim Ausarbeiten dann gemerkt, dass es nicht so eine Schnellzugreise wird. Es wird eher so, dass wir mit dem Bummelzug zwei Stationen abklappern. Aber vielleicht könnt ihr dann im Bild übertragen, umsteigen oder neu einsteigen und selber in Bummelzug Gottes einsteigen und in der Bibel das entdecken für euch, was da noch alles drin steckt. Es geht mir heute Morgen nicht so sehr darum, ob die Menschen, die wir uns heute anschauen, denen Gott begegnet, ob die geheilt werden, ob die einen Auftrag bekommen, ob denen vergeben wird, sondern es geht mir darum, was erleben die ganz konkret in dem Moment mit Gott? Und wir wollen anfangen, ja, weil ich glaube, diese Begegnung mit Gott, eine intensive Begegnung mit Gott, die führt dazu, dass sie uns verändert. Sie verändert unser Leben, unser Herz, unsere Einstellung, unsere Situation. Vielleicht nicht unsere Umstände, aber etwas in uns, unsere Reaktion darauf. Ich möchte beginnen mit einer alten Geschichte aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 18 und 19. Da geht es um den Propheten Elia. Elia ist ein Prophet, um nicht zu sagen, vielleicht der Prophet überhaupt. Er kämpfte gegen den Baalsdienst, den Götzendienst in Israel und somit gegen den König Ahab und seiner Frau Isabel. Die Isabel kam, hat eingeheiratet in die Königsfamilie und hat ihre Götzendiener mitgebracht. Sie hat 400 Propheten Baals und 450 Propheten der Aschera mitgebracht, um das Land Israel damit zu missionieren. Und Elia hat da dagegen angekämpft, weil das erste Gebot eben das ist, dass Gott, unser Gott, ist der einzige und alleinige Gott und wir sollen keine Götter neben ihm haben. Lange Zeit musste sich Elia verstecken, sogar im Ausland, weil Gott hatte durch ihn verkünden lassen, dass es nicht regnen wird und kein Tau fallen wird, bis Gott es sagen wird. Und nachdem Elia das dem König Ahab gesagt hatte, hat Gott gesagt, versteck dich, beim Bach Krit, da haben ihn dann die Raben versorgt. Als der Bach versiegt ist, weil es keinen Regen und keinen Tau gab, hat Gott ihn ins Ausland geschickt. Das ging 3 Jahre. 3 Jahre kein Regen, nicht ein Wölklein am Himmel. Und dann hat Gott Elia zurückgerufen. Elia kam wieder nach Israel, hat den König Ahab getroffen und hat gesagt, versammle alle Propheten von Baal und Aschera auf dem Berg Karmel und alle Männer Israels. Und dann werden wir sehen, wer Gott in Israel ist. Es wurden auf dem Berg Karmel, nachdem alle versammelt waren, hat Elia einen Vorschlag gemacht und hat gesagt zu den Baalspriestern, passt auf, wir wollen mal klären, wer hier der wirklich lebendige Gott ist. Wir haben hier Steine, um Altäre zu bauen, wir haben Brennholz und wir haben 2 Stiere. Ihr dürft euch sogar noch den aussuchen, wo euch besser gefällt. Nicht, dass ihr nachher sagt, das Opfer war nicht gut genug für unseren Baal. Dann sind die hergegangen, haben den Stier genommen, haben da einen Altar gebaut, Brennholz drauf getan, den Stier zerlegt und das als Opfer hingerichtet. Und die Aufgabe war, der Gott ist der wahre Gott, dessen, der sein Opfer selber mit Feuer entfacht. Und es waren 400 und 450, grob überschlagen, 850 Propheten. Die haben um ihren, nachdem sie das aufgebaut haben, getanzt, gerufen. Die haben angefangen, sich zu ritzen, um Baal und Aschera wirklich aufmerksam zu machen, dass sie endlich was tun sollen da an ihrem Altar. Ja? Elia hat da die Ruhe bewahrt und hat dann noch gesagt, also ich glaube, ihr müsst ein bisschen lauter rufen. Ich glaube, euer Baal, der schläft. Der hatte echt Humor. Und die haben sich da verausgabt in sengender Hitze und nichts geschah. Und wir können nachlesen zur Zeit des Abendopfers, das ist so nachmittags um 3, da hat dann Elia mal langsam angefangen. Ne? Der hat nach alter Sitte 12 Steine genommen, einen Altar gebaut, das Brennholz drauf getan und hat dann den Stier zugerichtet als Opfer. Aber da war der Elia noch nicht fertig. Ich glaube, die Männer, die haben sich dann mal die Augen gerieben und haben gedacht, was macht er denn jetzt? Da hat dann der Elia um seinen Altar rundherum einen Graben ausgehoben. Was war das jetzt? Und dann hat er Männer gerufen und hat ihnen einen Eimer gegeben und hat gesagt, holt Wasser und schüttet es drüber. Und es war nicht nur ein Eimer, es waren 12 Eimer Wasser. Und am Schluss war der Graben rings um den Altar voll mit Wasser. Und dann hat er sich hingestellt und echt ein Prophet, gell? Ein Mann Gottes, und hat gesagt, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Diener bin und nach deinem Wort all das getan habe. Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Jahwe allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Wow. Welch ein Glaube, wie sicher muss sich Elia da gewesen sein. Und wie gut kennt er Gott, dass er sieht, es reicht nicht aus, ein Zeichen zu setzen, dass die Menschen erkennen, dass Jahwe Gott ist. Nein, er weiß auch, dass Gott sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen will. Es geht nicht nur um Erkennen, sondern dass dieses Erkennen zur Umkehr führt. Und dann kam Feuer. Hey, mächtig! Nicht nur so ein bisschen. So groß, so stark und mächtig, dass alles vom Feuer verzehrt wurde. Nicht nur der Stier. Nicht nur das Holz, nicht nur die Steine, nein, auch das Wasser im Graben, es war trocken. Und das Volk fällt nieder und anerkennt, Jahwe, du allein bist Gott. Ich glaube, jeder von uns hätte sich auch hingekniet. Es hätte kein Wort mehr bedurft. Und das ganze Volk Israel, wo versammelt war, hat es erkannt. War eine ganz mächtige Begegnung mit Gott. Und es war ein mächtiger Sieg für Gott, auch für Elia. Die Baalspriester und Aschera-Propheten, die wurden dann getötet. Danach hat sich Elia zurückgezogen und hat gebetet, dass Regen kam. Und als er sah, nach dem Gebet, hat sich 7-mal hingekniet und gebetet. Und als sein Diener kam und sagte, da ist eine kleine Wolke am Horizont, so groß wie die Faust eines Mannes. Da hat er Ahab ausrichten lassen, spann an und fahr los, dass du nach Jezreel kommst. Und er hat gedacht, naja, schönes Wetter, hat dann mal anspannen lassen und ist los. Und es hat geschüttet. Es hat geschüttet auf dem Weg von Karmel zurück nach Jezreel. Und Elia ist vor dem König hergelaufen. Es waren 35 Kilometer. Und er ist vor dem Wagen, gezogen von Pferden von Ahab, gerannt. Ein Mann Gottes. Und was passiert jetzt mit Elia? So ein riesiges Erlebnis mit Gott. Dann hat es endlich wieder geregnet, nach 3 Jahren. Und Gott hat sich seinem ganzen Volk als mächtiger Gott offenbaren können. Und die haben anerkannt, ja, das ist unser Gott. Ist der lebendige Gott Israels. Und das nach all den Jahren, wo er sich hat verstecken müssen. Ich glaube, der hat echt Mühe gehabt, runterzukommen. Das alles ein Stück weit zu verpacken. Und genau in die Situation schickt Isabel einen Boten zu ihm und sagt, das, was du meinen Priestern angetan hast, das werde ich dir antun. Ich werde dich töten lassen. Und was passiert dann mit Elia in dieser Situation? Schickt er den Boten zurück und sagt, hey, mein Gott hier, wow, der hat es gezeigt, der ist lebendig. Und wenn der Feuer schicken kann, dann kann er mich auch beschützen. Nee, er ist emotional so aufgewühlt und durcheinander, er bekommt Angst. Er bekommt Angst und rennt. Und er konnte rennen. Er rannte ja vom Berg Karmel bis nach Jezreel, 35 Kilometer. Und jetzt? Jetzt hat er das Gefühl, er rennt um sein Leben, vor Isabel weg. Zunächst nach Beersheba, das ist die südlichste Stadt Judas, 180 Kilometer entfernt von Jezreel. Da war er erstmal weit weg von ihr. Und dann geht er noch weiter in die Wüste. Und da setzt er sich unter einen Ginsterbusch und sagt, jetzt ist es genug, Yahweh. Nimm einfach mein Leben von mir. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Und dann legt er sich hin und schläft. Ist einfach fertig. Heute würden wir wohl sagen, Erschöpfungssyndrom, Burnout, ausgebrannt, total verausgabt. Was macht Gott mit so jemandem? Einem, der so viel für ihn erlitten hat, der so viel gekämpft hat, der gehorsam war, große Siege errungen hat und dann aus Angst wegrennt und sagt, Ende, aus, over, nichts mehr. Ich mag nicht mehr. Lass mich doch jetzt bitte einfach sterben. Liest Gott ihm da die Leviten? Sagt ihm mal ordentlich Bescheid, wo es lang geht? Stellt er ihn zur Rede? Nee. Gott lässt ihn erstmal schlafen. Und dann sendet Gott einen Engel, um ihn zu wecken. Und der sagt dann zu ihm, schau Elia, da hat's frisches Brot, kühles Wasser, iss und trink. Das macht er und dann legt er sich wieder hin, schläft wieder. Dann kam der Engel wieder, steh auf und iss wieder Brot und Wasser. Aber dieses Mal sagt er auch noch, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia isst und trinkt und danach macht er sich auf den Weg zum Berg Horeb. Das sind nur mal 500 Kilometer. Die durchwandert er in der Wüste. Und er ist so erfrischt von dem Essen, dass er keine weitere Nahrung braucht. Aber als er dann am Horeb ankommt, legt er sich in eine Höhle und schläft. Der Berg Horeb ist so dieser Berg der Begegnung Gottes zwischen Gott und Menschen in der Bibel. Und da begegnet Elia dem Jahwe nochmal ganz persönlich. Jahwe wird an ihm vorübergehen und er wird sein Gesicht verhüllen, weil er weiß, er ist ein Sünder und er kann Gott nicht anschauen, sonst müsste er sterben. Ich möchte jetzt gerade nicht so sehr auf diese Stelle eingehen, wo Elia Gott am Horeb begegnet. Das ist nochmal eine ganz bewegende Geschichte, aber heute Morgen möchte ich mit euch bei diesem Ginsterbusch bleiben. Vielleicht auch, weil es mir gerade so wie vielen geht. Ich empfinde die Zeit, in der wir leben, sehr anstrengend und auch ermüdend. Und Elia hat gerade einen der größten Siege überhaupt in der Bibel erlebt. Ein Wunder, echt irre. Der Sieg über die Baalspriester, der Sieg über diesen Götzen und die Hinwendung des Volkes Gottes zu Jahwe, dass es wieder regnet, dass es wieder Hoffnung gibt. Und dann kommt Isabels Drohung und da ist plötzlich nur noch Angst. Angst und Müdigkeit. Er hat 3 Jahre hinter sich, wo er sich verstecken musste. Lang waren die Raben die einzigen, die ihn versorgt haben mit Brot und Fleisch. Dann hat er bei einer Witwe im Ausland leben müssen und hat sich von Brotkuchen und Wasser ernährt. Und jetzt ist er einfach mal müde. Er mag nicht mehr kämpfen. Wisst ihr, Elia hat nicht die Seiten gewechselt. Er ist nicht weg von Gott. Er hat nicht gesagt, nee Gott, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber ist einfach mal müde und sagt es. Seine Kräfte sind einfach aufgebraucht. Und Gott kümmert sich dann um ihn. Er lässt ihn schlafen, er sorgt für Essen und Trinken und er kräftigt ihn und begegnet ihm dann. Gott hat uns geschaffen mit Geist, Seele und Leib. Und wir dürfen eins als Christen nicht vergessen. Gott kümmert sich um uns, um unseren Geist, um unsere Seele, aber auch um unseren Leib. Gott gibt ihm neue Kraft. Er fängt nicht an mit Ratschlägen, Vorhaltungen, Bibelversen. Nee, er fängt an hinzusehen. Er schaut ihn an und er sieht, der Kerl braucht jetzt mal eine Mütze voll Schlaf. Der braucht auch mal ordentlich was zu essen und frisches Wasser. Er braucht, dass ich ihm begegne und mit ihm rede. Er sieht in ihm den Elia. Er sieht in ihm den Menschen. Er sieht nicht in erster Linie der Prophet. Er sieht nicht den Auftrag in ihm, sondern er sieht den Menschen. Und so ist unser Gott. Er sieht zuerst den Menschen, dich ganz persönlich. Und er kümmert sich. Im Englischen gibt es einen Spruch, der hier sehr gut passt. God knows and he cares. Gott weiß und er kümmert sich. Ich finde es so bewegend, dass Gott keine Strafpredigt hinhaut, sondern dass er ihn versorgt mit Brot und Wasser, was einerseits Nahrung ist, aber in der Bibel auch einfach für Gott selbst steht, weil Jesus ist das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens hat Jesus für uns. Da ist jemand in tiefer Not und Gott begegnet ihn und richtet ihn auf. Und das sagt ihm später am Horeb auch, du Elia, du bist nicht allein, was der Elia immer die ganze Zeit dachte. Er sagt ihm, du, es sind nur 7000 da, die haben ihre Knie nicht gebeugt vor diesen Baalspriestern. Du bist nicht allein. Ja, das ist Elia im Alten Testament. Im Neuen Testament habe ich uns heute Morgen eine Geschichte rausgesucht aus Markus 5, Vers 21 bis 43. Jesus hat gerade ein Wunder getan und hat einen Dämonen ausgetrieben und ist aufs Schiff gegangen und fährt über den See Genezareth und kommt am Ufer an. Und wie so oft wird er von Menschen erwartet und begeistert empfangen. Ganz viele Menschen am Hafen. Und ein Mann kommt dann zu Jesus und wirft sich ihm zu Füßen und bittet ihn, komm bitte mit in mein Haus. Meine Tochter, mein einziges Kind liegt im Sterben. Bitte komm, du kannst sie doch heilen. Und Jesus macht sich mit ihm auf den Weg. Und wie froh muss dieser Mann gewesen sein, dass Jesus keine Zeit verliert und gleich mit ihm geht. Und dann versuchen sie sich durch das Gedränge einen Weg zu bahnen. Und der Mann geht vor und zieht Jesus nach und auf einmal bleibt Jesus stehen und fragt, wer hat mich berührt? Und niemand will ihn berührt haben. Und Petrus sagt, Mensch Jesus, wir sind hier inmitten einer Masse. Und natürlich rempelt dich der eine oder andere an, was soll denn das? Wer hat mich denn berührt? Und dann sagt Jesus, nein, nein, jemand hat mich absichtlich berührt. Es ist eine heilende Kraft von mir ausgegangen. Wer hat mich berührt? Und wisst ihr, in dieser Menge, da ist eine Frau, die leidet seit 12 Jahren unter Blutungen, ständige Blutungen. Und ihr Vermögen hat sie ausgegeben. Sie war bei den Ärzten und keine Heilung konnte sie finden. Es wurde immer schlimmer. Und sie hat Jesus am Saum seines Gewandes berührt, in der Hoffnung und im Glauben, dass Jesus sie heilen wird. Und jetzt hat Jesus sie ertappt, weil sie hat gleich gespürt, es hat aufgehört zu bluten. Und jetzt hat sie Angst. Aber sie fällt auf die Knie und erzählt Jesus die Geschichte ihres Lebens, ihres Leidens. Warum hatte sie wohl Angst? Vor Jesus? Vor der Menschenmenge? Vor Jairus, dem Mann, der seine Tochter geheilt haben möchte, weil sie ihn aufhält. Für alles hätte es Gründe gegeben. Vor Jesus. Sie hatte vermutlich von ihm nur gehört, dass er heilen kann. Wir wissen nicht, ob sie ihm schon mal begegnet ist. Aber ihr Wunsch nach Heilung hatte sie angetrieben. Sie hatte ja nicht offiziell gefragt, Jesus, kannst du mich heilen? Sie kam heimlich, hat ihn einfach berührt. Vielleicht ist Jesus ja sauer. Sie ist ja nur eine Frau. Und was ist, wenn er jetzt die Heilung rückgängig macht? Weil es irgendwie Unrecht war, ihn zu berühren? Oder ist es die Angst vor der Menschenmenge? Sie hatte Blutfluss. Damit ist sie unrein. Und jeder, der sie berührt, wird auch unrein. Eigentlich hätte sie so gar nicht aus dem Haus gedurft. Und wenn, dann nur mit einer Klappe und sie hätte dann die anderen warnen müssen und rufen, unrein, unrein. Hat sie auch nicht gemacht. Oder vor Jairus, dem Mann, der Jesus angesprochen hat. Er war einer der Vorsteher der Synagoge, ein geachteter Mann, ein wohlangesehener. Und der hatte Jesus ja offiziell gebeten, komm und heile meine Tochter, die im Sterben liegt. Und jetzt wird Jesus aufgehalten durch sie. Weil sie es gewagt hatte, Jesus zu berühren und gesund zu werden. Das wollte sie ja gar nicht. Sie wollte doch nur gesund werden. Jesus hätte doch gern weitergehen dürfen. Und jetzt dauert es alles auch noch so lang. Und sie muss sich erklären. Und Jairus wartet doch so dringend darauf, dass Jesus mit ihm kommt und seine Tochter heilt und vor dem Tod rettet. Ganz viele Gründe, Angst zu haben. Aber dann spricht Jesus die erlösenden Worte, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Und was muss das für eine Freude und Erlösung gewesen sein? Wie tief hat er sie durch diese Worte berührt? Noch während Jesus mit ihr sprach, kam ein Bote aus dem Haus des Jairus mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht mehr. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, wie Jairus da wohl gefühlt hat. Trauer, klar, seine Tochter, sein einziges Kind ist gestorben. Aber war da vielleicht nicht auch Wut? Wenn die Frau uns nicht aufgehalten hätte, dann hätte es vielleicht noch gereicht. Enttäuschung, auf jeden Fall. Anderen konnte Jesus helfen und er geht jetzt leer aus. Aber genau in diesem Moment der schrecklichen Botschaft sagt Jesus, hab keine Angst, vertrau mir. Und sie wird gerettet werden. Jairus geht mit Jesus mit und erlebt dann ein größeres Wunder als zuvor. Jesus geht mit wenigen Jüngern in das Haus rein, schickt alle anderen raus, bloß die Eltern, drei Jünger und das Mädchen sind da. Und er erweckt sie vom Tod. Er greift ihre Hand und ruft, Kind, steh auf. Und im gleichen Augenblick kehrt das Leben in sie zurück und sie stand auf. Er hat an den anderen gesagt, gebt ihr etwas zu essen. Damit ganz klar wird, das ist wieder euer Kind, das ist das Kind, das wach ist, das ist nicht irgendein Geist, weil Geister können nicht essen, aber Menschen können essen. Den beiden ist Jesus ganz intensiv begegnet, der Frau und dem Mann. Er hat ihr Leben auf ganz tiefgreifende Weise geändert. Dem Wohlangesehenen, der offen auf ihn zukam und sagte, was er wollte. Und auch wenn es zunächst so aussah, dass es vergebens war, die Situation eher noch schlimmer wurde, gar ausweglos. Jesus hat einfach nur eins gefordert, hab keine Angst, ich bin bei dir. Glaub nur und geh mit mir. Genauso wie der Außenseiterin, die nicht den Mut hatte, offen zu kommen. Er ließ aber nicht zu, dass sie sich heimlich davonstehlen konnte. Er konfrontierte sie. Er wollte, dass sie weiß, dass sie nicht niemand ist. Er weiß um sie und hilft ihr zu begreifen, das, was du getan hast, ist Glaube. Und geh in Frieden. Ein Auftrag. Er gibt ihr inmitten der Menge ein Gesicht. Alle haben ihre Geschichte gehört und erlebt, dass Jesus sie geheilt hat. In Hebräer 11, Vers 6 steht, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das haben sowohl Jairus als auch diese namenlose, blutflüssige Frau erlebt. Sie sind mit der Erwartung zu Jesus gegangen, dass er helfen kann. Und es wurde ihnen gelohnt. Egal, ob sie angesehen waren oder nicht. Das ist nicht entscheidend für Gott. Auch nicht die Art und Weise, wie du das tust, laut, leise, offen, verborgen. Solange du ihn aufrichtig suchst, wird er sich finden lassen. Und in all diesen Begegnungen war Jesus nah dran, er war nah bei dieser Frau, er war nah an Jairus. Er hat ihre Not gesehen, ihre Gefühle, ihre Situation und ist ihnen darin begegnet. Aber wisst ihr, manchmal, da findet dich Gott einfach. Allein, selbst müde unter einem Ginsterbusch. Und du brauchst da keine Angst haben. So wie er für Elia das Notwendige hatte, hat er es auch für dich. Es gibt so einen Spruch, dass wenn du ganz down bist, dann brauchst du nicht in erster Linie erstmal einen, der dich rauszieht, sondern erstmal einen, der sich neben dich setzt und dann mit dir gemeinsam aussteigt. Und ich glaube, so hat Elia Gott an dieser Stelle erlebt. Und im Psalm können wir lesen, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Im Psalm 34, Vers 18. Gott ist jemand, der rettet die, die den Mut verloren haben. Aber ich darf ehrlich sein und sagen, ich habe gerade keinen Mut. Für uns heißt es, Gott ist so ein wertschätzender Gott. Er wünscht sich einfach, dass wir mit ihm Beziehung haben, dass wir ihm begegnen können. Und da braucht es gar nicht viel dazu, sondern einfach eigentlich nur das, dass wir es auch wollen. Und er wird einen Weg finden. Gerade in diesen Zeiten hier, die wir haben, wo wir uns nicht treffen können, da wünsche ich mir manchmal einen Gottesdienst, wo einfach Leute berichten, was sie erlebt haben, wie sie Gott erfahren haben, weil das uns so ermutigt, an Gott dran zu bleiben. Weil es uns so ermutigt zu sehen, boah, Gott lebt heute noch. Und ich möchte euch eins aus den Pfingstferien erzählen, was wir so als Familie erlebt haben. Wir haben drei Kinder und zwei und wir Erwachsenen wollten schon letztes Jahr nach Berlin. Und der dritte wollte nicht. Und Ende letzten Jahres haben wir dann nochmal drüber geredet, wo wir unseren Urlaub verbringen werden. Und dann kam die Idee auch, wir könnten ja doch Berlin machen. Dann haben wir entschieden, okay, wir gehen nach Berlin in Pfingstferien eine Woche. Und derjenige, der eigentlich nicht so gern nach Berlin wollte, hat gesagt, also gut, wir gehen nach Berlin, aber im Sommer dann in die Berge. Da konnten dann alle mit. Haben wir gebucht. Dann kam Februar, dann kam März und der Lockdown. Und ich hatte gedacht, boah, jetzt haben wir es endlich. Wir sind seit über einem Jahr da dran. Und jetzt haben wir gebucht, haben das Hotel, haben den ICE, haben die Sitzplätze, wissen schon, was wir tun wollen. Und dann das. Und ich habe dann damals gedacht, Herr, ich wünsche mir so, dass das wieder aufgeht und dass es möglich wird. Und wir hatten unser Ticket zum nach Berlin fahren auf den 31. Mai. Und Anfang Mai habe ich noch zu jemandem gesagt, weißt du, wir haben so viel Glauben investiert als Familie, dass das funktioniert. Ich bin noch nicht bereit, davon abzustehen und zu sagen, wir stornieren. Und er hat gesagt, vergiss es. Wobei es wird natürlich gut tun, mal was anderes zu sehen. Aber wir haben gebetet, ich bin in einer MIGT-Gruppe, Mütter in Kontakt, wo wir für unsere Kinder beten und da haben wir das einfach mitgenommen und ich habe gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass das klappt, dass die Hotels aufgehen, dass die Museen da sind und ich liebe Monet, das ist ein impressionistischer Maler und in Potsdam gibt es da gerade eine sehr tolle Ausstellung. Und dann habe ich gesagt, eigentlich hätte diese Ausstellung geendet am 1. Juni. Wir fahren aber erst am 31. Mai dorthin. Und ich sagte, das wäre es noch, wenn ich da auch hin könnte. Und ich habe dann gesagt, ist es ein bisschen frech, so viel zu wollen? Aber ich habe dann, wir haben da dafür gebetet. Und es war so, die Museen gingen auf und am 25. Mai gingen die Hotels auf für Touristen. Wir sind am 31. Mai dahin gefahren. Wir haben alles über Online-Tickets machen müssen. Am Freitag davor ging unser Sohn, wollte gerne in die Unterwelten, in so einen Luftschutzbunker. Am Freitag gingen die auf und es gab nur Tickets fürs Wochenende und für den Pfingstmontag. Und wir haben Tickets bekommen. Wir hatten tolle Führungen in Berlin. Wir waren im Bunker mit 8 Personen. Wir hatten eine Reichstagsführung mit 5 Personen. Und ich war mit einem meiner Söhne am Donnerstag im Monet-Ausstellung. So ist unser Gott. Wisst ihr, es gibt so viele andere Bereiche, auch in meinem Leben, wo ich für bete, wo ich nicht so tolle Gebetserhörungen erlebe, wo ich auch nicht weiß, warum hier und da nicht. Weiß ich nicht. Aber für mich war das so ein Sahnebonbon. Und ich hatte zum David gesagt, David, wenn das klappt mit Berlin, stell mich vors Brandenburger Tor und ich singe Gott ein Danklied. Und wenn ich eins nicht kann, dann singen Leute. Und David hat gleich gesagt, ohne mich. Und ich habe dann gesagt, brauchst du auch nicht, ich singe eh ganz leise, ich möchte die Leute nicht vertreiben. Wir waren vom Brandenburger Tor, es waren 3 Leute da und ich habe es glatt vergessen. Ich bin extra einen Abend mit Josef nochmal hingefahren und habe ein Danklied gesungen. Ich möchte euch einfach ermutigen. Es gibt immer Bereiche, wo wir vielleicht Gott nicht in diesem Maß erleben und nicht so in Kontakt kommen. Aber es gibt Bereiche, wo das passiert und diese Momente brauchen wir. Und Gott weiß das. Und da ist es ganz egal, ob das auf der geistlichen, körperlichen, seelischen Ebene ist. Es ist alles gleich wertvoll. Und Gott sieht dich als Person heute, morgen, immer. Öffne dein Herz. Sei bereit. Lass dich überraschen von ihm. Gottes Segen für die nächste Woche.